Subway Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident Prabowo fordert, sein Kabinett auch zusammenzuarbeiten, um die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und Energien zu erreichen. Indonesiens Präsident Prabowo nach Besprechung der Minister an der Militärakademie in Magelang bringt Tradition des Heldentums. Minister Fustadutriebe BUMN und Kanwisa Minister werden kooperieren, um die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu erreichen. Der indonesische Außenminister gibt auf dem BRICS-Gipfel die Solidarität der Entwicklungsländer zum Ausdruck bringen. Indonesien dann dieser Minister Andi Amran Sulaiman ist bereit, für die Ernährungsselbstversorgung Indonesien zu kämpfen. Minister Jung für Energie und Mineralvorkommen bereitet Anfang Januar 2020 Obligatorischen Biodiesel B54. Hören Sie nun die Einzelnen. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto forderte sein Kabinett auf, zusammenzuarbeiten, um in der Ära seiner Führung im Zeitraum 2025 bis 2020 Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und Energien zu erreichen. An sie des Tagoberhauptes sind diese beiden Dinge angesichts der immer noch unsicheren globalen geopolitischen Bedingungen erforderlich, sodass Indonesien Unabhängigkeit in Bezug auf Energie und Nahrungsmittel benötigt, um in dieser immer noch unsicheren Situation zu überleben. Prabowo betonte dies am Mittwoch bei der ersten Plenarsitzung des Kabinetts im Präsidentenbüro in Jakarta. Für die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln verfügt Indonesien laut Prabowo über ein großes Potenzial an natürlichen Ressourcen. Dieses Potenzial geht es nun bedenkenlos durch die Weiterleitung dieser Quellen sinnvoll zu nutzen. Er hofft außerdem, dass das Downstream-Programm auch von seinen Kabinettsmitgliedern durchgeführt werden kann, um die Energieautarkie Indonesien zu erreichen, speziell für das Downstreaming zur Verwirklichung der Energieautarkie, betonte Prabowo, dass diese Verantwortung bei mehreren Ministerien liege, darunter dem Ministerium für Downstream Investitionen, dem Ministerium für Nationale Entwicklungsplanung und dem Ministerium für Energie und Bodensätze, ASDM, Reserve for Sorghum with Narung Smitan, Energie und Wasser ist Anders von Prabowo, 17 vorrangigen Programmen unter seiner Führung, unter der Führung von Asta Cita. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto sagte, dass die Minister Ausbildung an der Militärakademie in Magelang, Zentral Java, den Kabinettsministern eine Aura der Tradition des Mutes zum Heldentum verleihen solle, da Magelang während der Kolonialzeit ein Zentrum des Widerstands war. Magelang war ein Zentrum des indonesischen Widerstands gegen die Eindringlinge. Es sei seit Hunderten von Jahren als das Gebiet bekannt, in dem Prinz Diponegoro zwischen Fnufbergen kämpfte. Laut Prabowo reiche es aus, die Aura einer Tradition des Mutes zu tragen. Es sei eine Tradition des Heldentums und eine Tradition der Liebe zum eigenen Land. Dies wurde am Mittwoch, den 23. Oktober, von Prabowo in seiner Anweisung bei der Einführung zur Plenarkabinettssitzung im Büro des Präsidenten, Präsidentenpalast, Jakarta, übermittelt. Indonesiens Minister für Staatsunternehmen BUMN, Erick Thohir, sagte, er werde mit dem Landwirtschaftsministerium zusammenarbeiten, um die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu unterstützen, was ein vorrangiges Programm für den Präsidenten der Republik Indonesien, Prabowo Subianto, sei. Zitiert von Antara am Dienstag, den 22. Oktober 2025 in Jakarta, sagte Erick Thohir, um dieses Programm zu unterstützen, wird seine Partei den Hauptdirektor von der Lagebehörde für Nahrungsmittel, Perumbulog, und den Hauptdirektor der staatseigenen Düngemittelfirma Pupo Indonesia ein. Außerdem lädt Erick auch die staatseigene Plantagengesellschaft PT Perkebunan Nusantara III, die Zugli der Landzuteilung für das Reisfeld, Druckprogramm ein. Inzwischen sagte Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman, dass die Zusammenarbeit in dem Ministerium für BUMN eine neue Energie sei, um Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu erreichen. Er ist optimistisch, dass die Zusammenarbeit zwischen Ministerien die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln beschleunigen kann, die in 4 Jahren erreicht werden soll. Der indonesische Außenminister Sugiono verkündet auf dem BRICS-Plus-Gipfel in Kasan, Russland am 23. und 24. Oktober in einer offiziellen Erklärung eine Botschaft des Friedens und der Solidarität zwischen den Entwicklungsländern. Nach der Meldung des Außenministeriums der Republik Indonesien am Dienstag, den 22. Oktober 2025 in Jakarta ist Sugiono's Besuch in Russland als Sondergesandter des indonesischen Präsidenten Prabowo Subianto sein erster offizieller Besuch nach seiner Ernennung zum Außenminister. In der Erklärung ist es, dass Sugiono's Anwesenheit beim BRICS-Gipfel das in der Demung Indonesien bestätige, eine aktive Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen und die Beziehungen zu allen Ländern zu stärken. Indonesiens Anwesenheit beim BRICS-Gipfel soll der Einladung Russlands als Inhaber der BRICS-Präsidentschaft in diesem Jahr nachkommen. Neben den BRICS-Mitgliedsländern hat Russland auch nicht BRICS-Mitglieder sowie eine Reihe internationaler Organisationen wie die Gemeinschaft unabhängiger Staaten und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit eingeladen. Neben der Teilnahme am BRICS-Plus-Gipfel ist für Außenminister Sugiono auch geplant, bilaterale Treffen mit einer Reihe befreundeter Länder abzuhalten, um bilaterale und regionale sowie globale Fragen zu besprechen. Indonesiens Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman erklärte, er sei bereit, für die Ernährungsversorgung Indonesien zu kämpfen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Produktion uns der Ausweitung der Visafreiheitsflächen liegen werde. In seiner Erklärung am Mittwoch, den 23. Oktober 2024 in Jakarta, sagte Amran, dass der Präsident und der Vizepräsident dem Agrarsektor große Aufmerksamkeit senken und so schnell wie möglich eine Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln erreichen wollen. Amran sagte, dass er und der stellvertretende Landwirtschaftsminister Sudaryono, der zurückgekehrt sei, um weiterhin die Leitung des Landwirtschaftsministeriums zu übernehmen, bereit seien, maximale Anstrengungen zu unternehmen, um eine Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu erreichen. Indonesien muss in der Lage sein, Ernährungssouveränität zu erreichen, um die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten zu verringern. Er erklärte, dass die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln mit echten und nachhaltigen Programmen wiederhergestellt werden könne, darunter das Reisfelddruckprogramm, das den Wandel der Landwirtschaft von traditionell bis modernen Mechanisierung und Steigerung der Leistungsfähigkeit junger Landwirte fördert. Die Generaldirektorin für neue erneuerbare Energien und Energieeinsparung des Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen Enya Listiani Dewi erklärte ihre Bereitschaft Anfang Januar 2025 verpflichtenden B40 Biodiesel einzuführen. Nach der Teilnahme an einem Führungstreffen mit dem Minister für Energie und Mineralvorkommen in Jakarta sagte Enya, Bioenergie werde Priorität nicht nur B50, sondern auch B40 haben. Enya gab bekannt, dass die Regierung ein Programm mit einem Dieselmix vorbereitet habe, der 50% Biokraftstoff auf Palmölbasis enthält. Sie fügte hinzu, dass ihre Partei eine Reihe unterstützender Infrastrukturen wie Häfen, Schifffahrt und Logistik für die reibungslose Umsetzung der obligatorischen Bioenergie vorbereitet. Die Vorbereitungen sollen im Dezember 2025 abgeschlossen sein. Abgesehen von der Konzentration auf B40 prüft die Regierung auch die Möglichkeit der Einführung von B50 Biodiesel. Enya sagte weiter, dass technische Studien zur Motorleistung mit B50 durchgeführt worden seien. Die Regierung erwäge nun nicht nur B50, sondern auch eine Möglichkeit für B60. Die Hörer der Voice of Indonesia. Nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.857 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 18.007,35 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.607 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56 bis 81%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Feuerfreunde und Zuhörer, bei uns heute haben wir Deutsche Botschafterin Frau Ina Lepel. Wir möchten heute Frau Ina Lepel näher kennen. Hallo Frau Ina Lepel, wie geht's?
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen von Radio Indonesia, es geht sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke für Ihre Ankunft in unserem Studio. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein zum ersten Mal.
Ja, Frau Ina Lepel, in diesem Monat feiern die Deutsche die Wiedervereinigung Deutschland und in diesem Monat feiern wir die Indonesische am 28. Oktober Sumpah Pemuda oder den Jungen Eid zum Thema Einigkeit waskan die jungen Generation bei der Länder dabei beitragen und um besseres Leben und Frieden zu verwickeln.
Ich glaube, junge Menschen haben ein sehr großes Interesse daran, eine friedliche Gesellschaft zu haben, in einer friedlichen Gesellschaft zu leben. Und ich glaube, junge Leute sind auch noch besonders offen dafür, sich mit ungewöhnlichen fremden Kulturen zu beschäftigen. Viele junge Leute haben ausdrücklich Spaß daran, reisen in ihren jungen Jahren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und muss unbedingt unterstützt werden.
Okay. Und jetzt haben Sie schon Baso oder Fleischbällchen gegessen? Ich habe gehört, dass Sie Fleischbällchen oder Bakso gern essen, ja? Stimmt das?
Ja, ich esse sehr gerne Bakso und ich liebe überhaupt die indonesische Küche. Finde das alles sehr schmackhaft und vor allem sehr vielfältig. Mhm. Manchmal sind mir einige Sachen ein bisschen zu scharf, dann bekomme ich Probleme mit dem Magen. Deshalb finde ich Bakso so angenehm, weil man sich da selbst entscheiden kann, wie viel Gewürz man möchte.
Wie finden Sie die indonesische Gerichte? Zu scharf?
Manche sind zu scharf, wobei ich das schade finde. Ich liebe sehr Rendang, aber gerade das ist besonders scharf. Deshalb im Zweifel dann doch lieber Bakso.
Und was finden Sie, kann ein Gri oder eine Speiche die Beziehungen zwischen zwei Ländern sie nähern? So kann die Gemeinschaft durch ein Gri näher kennenlernen.
Unbedingt. Wir haben in Deutschland ein Sprichwort, das sagt, Liebe geht durch den Magen. Das heißt, durch das Essen kann man auch die Gefühle bewegen. Und wenn man eine neue Küche probiert, vor allem mit Menschen, die diese Küche gut kennen und Dinge erklären können, schafft es natürlich eine ganz besondere Verbindung, die nicht nur über den Kopf geht, sondern eben auch durch den Magen.
Ist das eine Verbindung mit Speise und die Menschen?
So ist das. Also Speise und Menschen kann man sehr gut verbinden, wenn man offen dafür ist, auch die Küche anderer Länder auszuprobieren. Es gibt ein paar deutsche Restaurants in Jakarta und es gibt eine wachsende Zahl von indonesischen Restaurants in Deutschland.
Über die Musikart. Welche indonesische Musikart hören Sie gern? Dangdut hören Sie?
Das höre ich manchmal, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, um jetzt Musik im Stream zu hören. Ich bin aber voller Bewunderung über die Musikalität der Indonesier überhaupt. Wo man auch hinkommt, eine wirklich gute Party, das gehört unbedingt dazu, dass an irgendeiner Stelle alle singen. Dass Leute auf die Bühne gehen und bekannte Lieder singen oder dass alle zusammen singen. Und ich finde, die Indonesier singen auch besonders gut und gerne und mögen das auch. Das finde ich sehr beeindruckend.
Will gerne sehen.
Ja.
Und tanzen.
Auch das unbedingt.
Wir haben viele Stammhörer ja, aus Deutschland. Ja. Meistens sie sind für indonesische Musik und Kultur interessiert. Wie finden Sie? Was können Sie unseren Stammhörern vorschlagen? Welche Reiseziele Sie besuchen sollten, um indonesische Kunst und Kultur näher kennenzulernen?
Also ich finde auf Java auf jeden Fall Yogyakarta sehr empfehlenswert, weil man da auch die Vielfalt der Kulturen sehr gut sehen kann, das hinduistische und buddhistische Erbe, aber eben auch den Islam, das Sultanat, sehr beeindruckend, nicht nur jedes Bauwerk für sich, sondern eben auch diese Mischung, dass das alles da auf kleinem Platz versammelt ist. Natürlich Bali zum Erholen für die Kultur, aber auch für Sport und Strände. Und wenn man Zeit hat, natürlich noch die anderen Inseln auch einfach die Vielfalt auf sich wirken lassen. Da ist jeder Ort schön.
Haben Sie schon nach Sumatra geflogen?
Oh ja, schon 2-3 Mal. Ich habe den Loisa Nationalpark besucht. Ich war in Medan und ich war auch in Riau.
Nord Sumatra.
Ja.
Ich komme aus Nord Sumatra.
Ah ja, und in Aceh war ich auch. Also alles. Schon ganz schön viel.
Ja. Wir haben eines unserer Programm heißt Mari Berbahasa Indonesia. Oder lass uns Indonesisch sprechen. Ja. Bei diesem Programm können unsere Zuhörer die indonesische Vokabeln kennenlernen und können sie vielleicht unsere Zuschauer in Indonesien grüßen. Wir haben...
Ah, selbstverständlich. Ja. Saya inalepe, dann sahabat saya, Dora mengajak Anda untuk mendengarkan Voice of Indonesia melalui SW 4755 KHZ atau streaming di www.voinews.id.
Sehr gut. Sehr gut. Danke, Frau Inalepel, für Ihre Zeit, dieses Interview zu machen. Das war unser Interview mit der deutsche Botschafterin Frau Inalepel. Auf Wiedersehen!
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Die Patische Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Athen veranstaltet einen diplomatischen Empfang um 79 Jahre Unabhängigkeit und 75 Jahre Freundschaft mit Griechenland zu feiern. Die indonesische Botschaft in Athen, Griechenland, feierte am Freitag den 79. Jahrestag der Unabhängigkeit Indonesiens sowie 75 Jahre Freundschaft mit Griechenland mit einem diplomatischen Empfang im Intercontinental Athenaeum Hotel in Athen. Wie die indonesische Botschaft in Athen am Samstag berichtete, nahmen an diesem Empfang die griechische Tourismusministerin Olga Kefalogiani und der stellvertretende Außenminister Griechenlands Kostas Fragogianis teil. Zum ersten Mal nahmen zwei griechische Minister gemeinsam an einem diplomatischen Empfang teil. An dieser Veranstaltung nahmen auch 400 Ehrengäste teil, darunter Regierungsbeamte, Botschafter, Wirtschaftsführer und Mitglieder des ASEAN-Komitees in Athen. In seinen Ausführungen äußerte sich der indonesische Botschafter in Griechenland, Dr. Bebep Akanugraha Junjunan, betonte die Bedeutung gemeinsamer Werte in der Demokratie und eines starken Fundaments der Freundschaft, das die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen unterstützen kann. Dazu gehören Handel, Tourismus, Kultur, maritime Zusammenarbeit und Austausch zwischen Gemeinden. Unterdessen betonte der stellvertretende griechische Außenminister Kostas Fragogianis die Bedeutung des Aktionsplans zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Griechenland. Während die Tourismusministerin Griechenlands, Frau Olga Kefalogiani, das Potenzial der Tourismuskooperation zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterstrich. Die diesjährigen Feierlichkeiten markieren auch den 75. Jahrestag der indonesisch-griechischen Beziehungen. Die durch die ganzjährig stattfindende Indonesien Expo bereichert wurden. Die Expo fördert die Interaktion zwischen Gemeinschaften durch gemeinschaftlichen Kunstaustausch und kulturelle Darbietungen mit Kunstwerken indonesischer und griechischer Künstler, die die tiefen Bindungen zwischen den beiden Ländern widerspiegeln. Die Veranstaltung umfasste verschiedene Aufführungen, die den Reichtum der indonesischen Kultur hervorhoben. Dieser Empfang wurde zu einer Plattform zur Förderung der kulturellen Vielfalt Indonesiens und zur Stärkung positiver Trends in Indonesiens, integrierten Werbebemühungen auf internationaler Ebene. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Ram Ram Panja. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 24. Oktober. Wir beginnen mit dem Gedenktag der Vereinten Nationen am 24. Oktober. Der Tag der Vereinten Nationen wird jedes Jahr am 24. Oktober begangen. Dieser Tag wird zu Ehren der UN-Charta gefeiert, die 1945 in Kraft trat. Die UN-Charta ist die Verfassung der Vereinten Nationen, die von 50 Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen am 26. Juni 1945 in San Francisco unterzeichnet wurde. Die Generalversammlung erkannte den 24. Oktober 1947 offiziell als Tag der Vereinten Nationen an. Die Vereinten Nationen ist verpflichtet, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu erhalten, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und den sozialen Fortschritt, einen besseren Lebensstandard und die Menschenrechte zu fördern. Wir kommen jetzt zum Nationaltag der Ärzte. Der Nationaltag der Ärzte in Indonesien wird jeden 24. Oktober begangen und fällt mit dem Jahrestag des Indonesischen Ärzteverbandes zusammen. Die Organisation des Indonesischen Ärzteverbandes wurde 1911 ins Leben gerufen. Am 24. Oktober 1950 erhielt der Indonesische Ärzteverband vor einem Notar offiziell die Rechtmäßigkeit. An diesem Tag wurde der Jahrestag der Indonesischen Ärzteverbandes festgelegt, der in Indonesien auch als Nationaltag der Ärzte begangen wird. Der Nationaltag der Ärzte wurde ins Leben gerufen, um die Dienste der Ärzte für die Gemeinschaft und ihre Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit der Gemeinschaft zu würdigen. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Welttag der Polio. Der Welttag der Polio wird jeden 24. Oktober begangen. Der Welttag der Polio hat Ziele, sich an die Bemühungen der Leidenden gegen diese Krankheit zu erinnern. Der Welttag der Polio wurde von Rotary International ins Leben gerufen, um der Geburt von Jonas Salk zu gedenken, dem Leiter des Teams, das den ersten Polio-Impfstoff entwickelte. Polio ist eine Infektionskrankheit, gegen die noch immer Impfstoffe eingesetzt werden. Im Jahr 1994 wurde der Westen dank der massiven Impfungen für poliofrei erklärt. Danach wurde die Impfung in alle Teile der Welt getragen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in 9 Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Sungguh sulit.
Voice of Indonesia.
Die Bürgerin unserer Indonesischen Mahnungsvater das Thema das Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie sagte, dass Bildung zum Thema Klimawandel im Lehrplan enthalten sei. Die Agentur für Bildungsstandards, Lehrpläne und Bewertung des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie hat einen Bildungsleitfaden zum Klimawandel erstellt, um das aktuelle Problem des Klimawandels anzugehen. In einer offiziellen Erklärung vom Montag, den 14. Oktober, erklärte diese Agentur, dass sie in Zusammenarbeit mit verschiedenen Parteien Leitlinien für die Aufklärung über den Klimawandel als eines der vorrangigen Themen einem nationalen Lehrplan ausgearbeitet habe. Der Leiter des Lehrplanteams des Zentrums für Lehrplan und Lernen des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie, Jogi Anggraena, sagte, dass dieses Material über den Klimawandel später kein neues Lernfach für Kinder sein wird, sondern Teil des schulinternen außer schulischen Unterrichtsaktivitäten werden wird. Unter schulinternen Aktivitäten hostet man bereits laufende Lernaktivitäten. Dann sind außerschulische Aktivitäten, die außerschulische Aktivitäten stärken, wie zum Beispiel Besuche in Museen oder anderen Bildungsstätten. Außerschulische Aktivitäten sind schließlich Aktivitäten, die Interessen und Selbstentwicklungsbemühungen der Schüler fördern, zum Beispiel Sport, Kunst oder religiöse Aktivitäten. Demzufolge gibt es dieses Thema bereits in mehreren Fällen, in denen die Schüler indirekt etwas über den Klimawandel lernen. Das Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie hat außerdem einen Leitfaden mit verschiedenen Beispielen, bewährter Verfahren sowie ein Hilfsmittel für das Lernen der Bildungseinheiten erstellt. Die Hoffnung ist, dass diese Aufklärung über den Klimawandel in Zukunft zu einer kollektiven Bewegung werden kann. Der Leiter des Zentrums für die Entwicklung der Umwelt und Forstwirtschaft im Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft, Lukmi Purwandari, drückte ihre Wertschätzung für die Anwesenheit des vom Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie erstellten Leitfadens aus. Seiner Meinung nach wird diese Orientierung nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft nötig. Sie erklärte, dass Schulkinder mit der Aufklärung über den Klimawandel auch vielfältiges Wissen über die möglichen Gefahren des Klimawandels und die Potenziale in ihrem Bereich erwerben würden. Zuvor hatte der Leiter der Agentur für Bildungsstandards, Lehrpläne und Bewertung des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie, Andito Aditomo, erklärt, dass Bemühungen zur Bildung von Human Resources, die sich des Klimawandels bewusst seien, bereits in der unabhängigen Lehrplanpolitik enthalten seien. Andito sagte, dass sie in Bezug auf die Bildung in Indonesien bisher herausstellte, dass der Klimawandel nicht vollständig in den Lehrplan aufgenommen werde und das öffentliche Bewusstsein für den Klimawandel immer noch untersichtlich sei. Daher werde sie das Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie auf das Human Capital konzentrieren, beispielsweise auf die Integration von Inhalten zum Klimawandel in den unabhängigen Lehrplan und schließlich der Untersuchung des Klimawandels in der Hochschul- und Berufsbildung. Der nächste Plan besteht darin, die Standardisierung von Schulgebäuden und die Nutzung des physischen Sonderzuteilungsfonds, ein umweltfreundliches Campusmanagement und eine kohlenstoffarme Transformation im Büro des Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie zu ändern. Das war unser Indonesien.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Im heutigen Programm Bunda Baris Indonesien lade ich Sie dazu ein, eine Reise nach Tuban zu machen, um dort Gedok Batik nicht kennen zu lernen. Wir führen jeden 2. Oktober mit der National Batik Day oder National Batik Tag gefeiert, die diesjährige Feier der Nationale Batik Tag 2025 trägt den Titel Proud to be Batik mit Tuban Gedok. woven batik as simbol. Tuban gedok batik gilt as komunales kutu ebe das di kulturelle a kulturation der Christen Gemeinden von Tuban Osiafa i definisisen kultur caik dirduh das ponit pogel motif gekencainat es. Bei der batik herstellung mit imono ein einfacher gedok webstuhl verwendet. Bei dem bom wollen faden as rohmaterial aus gesponnener bom wolle verwendet wird. Die Wünsere Batik gedok Tuban ist eine alte Batik, die im Inneren der Stadt Tuban in Osiafa hergestellt wird. Der Name Gedok leitet sich vom Herstellungsprozess ab, der mit dem Spinnen von Baumwolle zu Fäden und dem Weben dieser zu Stoffen mit manuellen Werkzeugen beginnt. Das Tool erzeugt den Ton Dok Dok. Von diesem Laut wurde der Name Gedok übernommen. Der Herstellungsprozess vom Gedok Tuban Batik dauert lange und beginnt mit dem Spinnen von Baumwolle zu Fäden, dem Weben, Batiken und Färben mit natürlichen Materialien. Die Erstellung von Gedok Batik dauert etwa 3 Monate. Die Wünserer Tuban Batikstoffe und Schals haben normalerweise eine bräunliche Farbe, was das Merkmal von Tuban Gedok Batik ist. Das Motiv ist vom Majapahit Königreich beeinflusst, da Tuban im 12. bis zum 16. Jahrhundert ein Gebiet unter der Herrschaft des Majapahit Königreichs war. Eines der vom Majapahit Königreich beeinflussten Motive ist das Serong Panji, das früher vom Adel verwendet wurde, kann aber mittlerweile von verschiedenen Personengruppen gesammelt werden. Tuban Gedok Batik ist in 2 Größen unterteilt, nämlich 2 Meter oder Tapich und Schal. Das Tapichtuch erscheint in Form von Sarongs und Schlangentüchern, die auch religiöse Motive wie Schräge, Grabsteine und Iler-Iler aufweisen. Tuban Batik wird normalerweise als Hochzeitgeschenk des Mannes an die Braut verwendet. Die Wünsche, das war wunderbares Indonesien mit Gedok Batik. Auf Wiederhören!
Takkan Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein Lied mit dem Titel Lenggang Puspita. Das Lied Lenggang Puspita wurde wieder populär, nachdem es 2019 mit einem modernen Arrangement von Afghan erneut gesungen wurde. Zuvor wurde dieses Lied von Ahmad Albar populär gemacht und 1986 veröffentlicht. Obwohl Ahmad Albar als Rocksänger berühmt ist, gelang es ihm in diesem Lied, es im Popgenre zu singen. Lenggang Puspita ist im Album Performance of Guru Soekarno Putra Cipta Karya Gilang Indonesia Gemilang enthalten. Die von Ahmad Albar gesungene Version des Liedes ist sehr indonesisch, ein schwächer ethnischer Betawi-Klänge am Ende des Liedes. Gesungen von Afghan ist dieses Lied jedoch moderner, ohne seinen Charakter zu verlieren. Dieses Lied erzählt von der Bewunderung eines Mannes für die Frau seiner Träume. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Lenggang Puspita, gesungen von Ahmad Albar. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Musik.